Hallo und herzlich willkommen zur 253. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem 40. Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich muss mich nochmal bedanken. Nämlich, es haben mich noch ein paar nette Worte erreicht, nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zur Neuaufnahme des Podcasts. Ja, da muss ich ab und zu mal bei Spotify reingucken. Da gibt es teilweise dann auch mal Kommentare. Sehr nett, dass das so schön aufgenommen wurde. Dabei habe ich nur 2 Wochen Pause gemacht. Also ist jetzt ja jetzt auch keine weltbewegende Sache, aber ja, schön, dass ich darauf zählen kann, dass auch nach 2 Wochen man mir noch zuhört. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und bedanken muss ich mich insbesondere bei Jonas, denn der hat nicht nur Worte, sondern auch Cash folgen lassen. Schnöder, harter Mammon hat er mir per PayPal geschickt. Da habe ich einen Link dazu, zu meinem Spendenkonto. Genau, Spendenkonto, halt Norddeutsch. Spendenkonto in den Shownotes immer drin, was ich jetzt auch komplett vergessen hatte. Ich habe mich gewundert, wo kommt er denn daran? Aber ja, habe ich dann mich daran erinnert, dass das da ist. Und ja, Jonas hat mir viel zu viel Geld geschickt. Das finde ich natürlich super und habe es auch dann sofort ausgegeben, weil ja, dafür ist es dann ja da. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, die nächsten Batterien hier im Hause sind gesichert. Das ist ja eine sehr gute Sache. Ja, dann habe ich mal etwas Netflix geguckt. Ich gucke eigentlich jeden Tag Netflix, aber diesmal wollte ich darüber etwas berichten, denn mir waren an dem Tag, als ich das geguckt habe, mehrere Artikel aufgefallen, sowohl im Spiegel als auch bei der New York Times, über Adolescence, eine Serie, in der es ja um ein Verbrechen geht. Es geht um einen Mord, den ein, das ist von Anfang an klar, ist kein Whodunit, sondern es wird ganz klar gezeigt, wer der Mörder ist, ein 13-jähriger Junge begangen hat. Das ja, hat anscheinend sehr viele Leute sehr aufgewühlt und da habe ich gedacht, ich schaue mir das Ganze mal an. Es sind insgesamt 4 Folgen, die jeweils so eine Stunde dauern. Filmerisch ist das großartig gemacht. Also es ist alles in einem One-Take aufgenommen, also alles in einem Shot durchgehend, was teilweise so ein bisschen an Theatersituationen erinnert, wo man also ja muss den einen folgen, damit dann der andere da längs gehen kann und so. Das ist aber alles ganz großartig gemacht. Insbesondere in der ersten Folge beispielsweise ist es so, dass man die Festnahme miterlebt, dann die Fahrt zum Polizeirevier, die Behandlung da im Polizeirevier, die ersten Vernehmungen, die Untersuchungen durch die Krankenschwester, wie Blut abgenommen wird und so. Das ist ganz großartig gemacht und die Schauspieler sind auch ganz hervorragend. Selbst der 13-jährige Junge, der ja der Täter ist, und auch die anderen sehr jungen Schauspieler und Schauspielerinnen machen da einen ganz, ganz großartigen Job. Also das ist wirklich ganz hervorragend. Insgesamt muss ich aber sagen, also von den 4 Folgen fand ich nur 2 wirklich gut. Das, ja, die erste und die dritte Folge, insbesondere die dritte Folge ist wirklich hart. Also das ist dann ein Gespräch mit der Psychologin, wo halt in der Serie geht es im Wesentlichen darum, warum hat er diese Tat begangen. Und das ist wirklich, ja, nicht schön. Das muss man ehrlich sagen. Es geht nur um Worte, aber das, ja, was da zutage kommt und die ganze Situation ist für Leute wie mich, die halt, ja, mittlerweile 50 Jahre alt sind und da wirklich keinen Bezug mehr zu der Jugend haben, keinen Bezug mehr dazu haben, was bedeutet ein Emoji und wie geht es da dann zu sich. Ja, wirklich schwer zu ertragen, aber ja, musste man durch. Wie gesagt, 2 von 4 Folgen waren richtig gut, die anderen beiden fand ich jetzt nicht ganz so gut. Und was mich wirklich gestört hat an der Serie war, in der ersten Folge wird von einer Polizistin auch die Frage aufgegriffen oder die Problematik aufgegriffen, dass es immer nur um den Täter geht, nie um das Opfer. Und genau, das soll wahrscheinlich dann in der Serie auch so sein. In der Serie ist es halt auch genauso. Es geht nur um den Täter. Es wird die Opferfamilie wird kurz mit Namen erwähnt. Also man weiß am Ende eigentlich gar nicht mehr, wie das Opfer hieß. Das ist wirklich ein bisschen schade. Und das fand ich etwas störend daran. Aber brachte mich zu einer anderen Sache, wenn also jeder sagt, Adolescence ist super gut und ich sage, ja, okay, ja, aber 50% war super gut, der Rest war okay. Das kommt. Da musste ich sofort an eine andere Serie denken, wo mir jeder sagt, das ist die beste Serie aller Zeiten, die ist ganz großartig und ich fand die, ja, jetzt nicht so gut, nämlich True Detective. Da habe ich die erste Staffel geguckt, nachdem mir wirklich jeder gesagt hatte, großartig, ganz toll, unbedingt gucken. Ich gucke das dann und ich denke die ganze Zeit nur, wer gibt Woody Harrelson und Matthew McConaughey, wer gibt diesen beiden Spinnern eine Waffe? Wie gesagt, ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen, fand die Serie wahrlich nicht großartig. Also, weiß ich nicht, das habe ich anscheinend einen anderen Geschmack. Das ist Ist ja auch so, das ist ja nur eine Geschmackssache und es ist ja auch gut, dass da jeder was anderes hat. Wenn ihr sagt, True Detective war die größte Serie aller Zeiten und ich bin der absolute Loser, dann lasst mich das doch mitteilen oder teilt mir das doch mit über die Shownotes. Da findet ihr nämlich die Kontaktmöglichkeiten, das ist gerade noch gerettet. Oder aber ihr geht auf meine Homepage, nämlich smk-blog.de. Auch da findet ihr Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ja, es wird eine relativ schnelle Folge, zumindest am Anfang. Aber dann habe ich noch ein großes Special für euch. Es geht los mit den News und Transaktionen. Da waren gar nicht so viele. Los ging es am letzten Dienstag. Da gab es ein Longsnapper-Workout bei den Pittsburgh Steelers. Wahrscheinlich gab es dann auch ein Kicker- und Panther-Workout. Die treten ja meist zusammen auf im Rudel. Aber ich weiß nur, dass Sean Recker, Peter Bowden und Matt Hamro als Longsnapper bei den Steelers waren. Von den anderen weiß ich da nichts, wenn es die dann überhaupt gab. Am Donnerstag kam dann die Nachricht für uns in Deutschland hier der Woche, des Jahres vielleicht sogar, nämlich dass der Stuttgart Search Kicker Lenny Krieg mit einem 3-Jahres-Vertrag bei den Atlanta Falcons ausgestattet wurde. Das ist ganz großartig und ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Samstag gab es dann Neuigkeiten aus der ELF, nämlich hat da Stefan Nickel bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr aus persönlichen Gründen kein Coach mehr für die Hamburg Sea Devils sein wird. Das ist natürlich sehr schade. Stefan Nickel, wahrscheinlich der bekannteste Kicking-Coach in Deutschland, der steht also den Hamburg Sea Devils in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Und ja, wir wünschen ihm dann natürlich alles Gute, dass da auch hoffentlich in den nächsten Jahren er dann wieder an der Seitenlinie stehen kann. Am Sonntag Neuigkeiten von den Baltimore Ravens. Ja, die gibt's auch noch. Die hatten ja irgendwie so ein Problem mit ihrem Kicker Justin Tucker. Und Baltimore Ravens Präsident Sashi Brown hat gesagt, dass ja die Organisation Periodic Updates, wie es so schön heißt, von der NFL bekommt. Die NFL macht ja gerade eine Untersuchung der Anschuldigung gegen Justin Tucker. Und man wird sich an der Entscheidung der Liga orientieren. Ja, was auch immer das heißen soll. Also bin gespannt, was, wenn die Liga sagt, okay, wir suspendieren dich für, weiß nicht, boah, hat ja nur Frauen belästigt, das ist nicht so wild, 2 Spiele, dann machen die Ravens auch, ja, 1 Spiel wird auch noch von uns suspendiert oder was. Man weiß es nicht, ich bin da sehr gespannt und ja, hab da ja schon länger mein Glauben an die Menschheit verloren, was solche Sachen angeht. Am gestrigen Montag gab es danach Nachrichten aus der NFL, nämlich haben die Buffalo Bills den Panther Brad Robbins unter Vertrag genommen. Brad Robbins, früherer 6-Runden-Pick der Cincinnati Bengals, der im letzten Jahr da von Ryan Rico ausgebotet wurde. Ja, und er wird jetzt es zu tun haben mit Jake Kamada. Sprich, es sieht sehr stark danach aus, dass die Bills da einen jungen, hungrigen Panther bekommen werden. Die beiden sind ja jeweils in ihrem 3. und 4. NFL-Jahr. Also da ist noch, könnte noch eine lange Karriere sein. Also Brad Robbins gegen Jake Kamada, das scheint das Duell zu werden bei den Buffalo Bills. Und eine Nachricht haben wir dann noch aus der German Football League, nämlich die Hildesheim Invaders haben da bekannt gegeben, dass sie Maas Prevo unter Vertrag genommen haben. Ein Kicker und Panther aus den Niederlanden, ist auch für das Nationalteam aufgelaufen. Ja, der wird also in der kommenden Saison 2025 für die Hildesheim Invaders auf dem Platz stehen und dann werde ich ihn ja auch mal hier in Kiel sehen können und treffen können. Das war es soweit von den News und Transaktionen und bevor wir uns vielleicht noch ein klein wenig mit der Vertragsunterzeichnung von Lenny Krieg beschäftigen, gucken wir mal in die UFL, denn da hat die erste Woche stattgefunden und da schauen wir doch mal rein, wie es da so lief für die Kicker und Panther. Ja, zuschauermäßig lief es jetzt nicht ganz so gut in Woche 1 und ich fürchte, das wird abgesehen von St. Louis dann auch nicht mehr sehr viel besser werden. In Houston waren 7.124 Zuschauer offiziell da. Ich sag mal so, wenn es vielleicht auch nur 3.000 waren, würde mich das jetzt auch nicht wundern. In Arlington immerhin 10.114. In Memphis nur 4.373 und Zuschauergrößes in dieser Woche war DC, Washington, mit 12.254 Zuschauern und einer natürlich wie immer vorhanden, eine Bierschlange. Das ist da ja Tradition, dass man da die Bierbecher zu einer Schlange zusammen stapelt und das immer doch sehr imposant aussieht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, das waren die Zuschauerzahlen. Das kann noch ein bisschen mehr werden. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Zuschauerzahlen im Fernsehen waren. Ich denke, tippe jetzt einfach mal, dass die einigermaßen okay waren. Hoffe ich zumindest mal. Wie lief es für die Kicker und Panther? B.T. Potter, für die Michigan Panthers aktiv gewesen, hatte super Erfolg bei den Kickoffs. Er hat jeweils einen Watermelon-Kickoff gemacht, sprich, er hat den Ball einfach quer auf das Kicking-Tee gelegt. Nicht ganz normal mit der Spitze nach oben, sondern mit der Spitze zur Seite. Dadurch hat der Ball einen sehr unberechenbaren Spin bekommen und ist immer auf den Boden gekommen. Und ja, teilweise hatten die Returner doch große Schwierigkeiten, den aufzunehmen. Das lief gut. Nicht so gut lief es im Kicking, denn insgesamt hatte er 4 Field Goals probiert. Davon waren allerdings nur 2 erfolgreich. Das längste kam aus 53 Yards. Sehr viel besser lief es bei dem DC Defenders Kicker Matt McCrane. Der hat auch 4 Field Goals probiert, aber alle getroffen, inklusive einem 53 Yarder. Das war das längste Field Goal des Wochenendes, geteilt allerdings mit Harrison Meeves. Thicker Kicker von den Birmingham Stallions, der hat nur ein Field Goal probiert, das kam aus 53 Yards. Auch ein Field Goal probiert hat Lucas Haversick von den Arlington Renegades aus 26 Yards. Das war auch erfolgreich. Erfolgreich waren auch jeweils Matt Coughlin von den Memphis Showboats und Rodrigo Blankenship, Hot Rod, von den St. Louis Battlehawks. Die gingen jeweils 2 für 2. Matt Coughlin am längsten da aus 50 Yards, Blankenship aus 48 Yards. Ja, und dann gucken wir natürlich auf Destroying Donald Delahaye, der hat für die San Antonio Brahmas 2 Field Goals probiert. Einmal war er erfolgreich mit seinen ersten professionellen Punkten aus 39 Yards für den YouTube-Star. Nicht ganz so gut lief es dann bei einem 56 Yard Field Goal, welches nur knapp innerhalb des Stadions blieb. Sagen wir es mal so, das war doch sehr weit links vorbei. Die Panther. Brad Wing hat den besten Brutto-Schnitt gehabt in der ersten Woche von den San Antonio Brahmas. Der linksfüßige Australier, 3 Punts für einen 54,3 Yard Schnitt, hat auch den längsten Punt des Wochenendes gehabt. Und das ist schon ein beeindruckendes Wochenende gewesen. Da haben wir gute Zahlen gehabt, was den längsten Punt angeht. 69 Yards sein längster Punt. Knapp dahinter sind 67 Yards. Marquette King von den Arlington Renegades. 51,5 Yards sein Brutto-Schnitt bei 2 Punts. Mehr Statistiken habe ich leider da noch nicht. Ich kann keine Netto-Statistiken so berechnen. Wir haben kein Play-by-Play zurzeit dafür verfügbar. Colby Whatman, der spielt bei den Birmingham Stallions, hatte 4 Punts für einen 51-Yard-Schnitt, 62 Yards sein längster. Seth Wernon von den Michigan Panthers, 3 Punts, 49,7 Yards sein Schnitt, 56 sein längster, 51 Yards der längste Punt von Mike Rivers von den Houston Roughnecks, der hatte einen 48,5 Yards-Schnitt. Paxton Brooks von den DC Defenders, 3 Punts, 46,7 Yards, 56 Yards sein längster. Und Matt Mengel hatte den schlechtesten Bruttoschnitt von allen Panthern bei 4 Punts für die Memphis Showboats, 44,5 Yards. Und sein längster Punt war 49 Yards lang, aber immerhin in einer Sache führt er die Liga an. Er hat nämlich als einziger Spieler bisher 2 Punts in die 20 gebracht, alle anderen hatten maximal einen. Ja, eine Regel hat auch schon für einige Unmut gesorgt, nämlich die Regel, dass wenn ein Punt out of bounds geht, also innerhalb der 25-Yard-Linie out of bounds geht, der dann wie ein Touchback behandelt wird und ja, der dann an die 25-Yard-Linie geht. Touchbacks sind in der UFL an die 25-Yard-Linie. Das ist natürlich richtig blöd, insbesondere für Colby Whatman gewesen. Der hat nämlich einen wunderbaren Punt gelegt, der out of bounds gegangen ist an der 1-Yard-Linie. Ja, böse. Das ging dann zurück zur 25-Yard-Linie. Das ist also eine Sache, die natürlich die Punting-Community sehr aufregt und ich hoffe mal, das wird noch geändert, denn der Returner hätte den Ball aufnehmen können. Man möchte gerne mit dieser Regel, dass mehr Punts retourniert werden und halt nicht, dass die Panther den Ball einfach ins Aus schießen. In dem Fall war es aber so, der Ball ist an der Hashmark aufgekommen, ist dann halt noch 2-mal im Feld aufgesprungen und dann ins Aus gegangen. Den hätte man auch aufnehmen können. Also da muss man sich vielleicht auch auf Seiten der Liga noch überlegen, ob man da die Regeln ein klein wenig anpasst. Angepasst hat die NFL bereits die Regeln, was die International Player angeht. Und seit einem Jahr sind ja auch internationale Spieler im IPP mit dabei. Trainiert werden sie von Tyke Leader, einem irischen Kicker, den hier Friends of the Show, Zuhörer der Show, schon sehr gut kennen, denn ja, mit dem bin ich halt öfter mal im Kontakt und frage da so nach, wie denn der Stand ist. Ja, und einer seiner Schützlinge hat es jetzt geschafft. Er hat folgende Leistungen geboten beim Specialist Showcase in Indianapolis und dann auch beim Pro Day der Universität von Südflorida, wie ich jetzt gelernt habe. Und ja, hat jetzt einen 3-Jahres-NFL-Vertrag bekommen. Ich rede natürlich von Lenny Krieg. Und ja, Signing-Bonus soll er auch bekommen haben, ist noch nicht raus. Wie viel? Also ich habe probiert, mal nachzufragen, aber ja, ich habe da auch nichts erfahren. Und wenn, hätte ich es euch jetzt auch nicht erzählt. Aber vielleicht werden die Daten da noch öffentlich. Dann mal schauen, dass er überhaupt einen Signing-Bonus bekommen hat. Das alleine ist schon eine riesige Sache. Ja, und wie sein Weg war von den Berlin Adlern über die Stuttgart Search bis in die NFL, was er so quasi im letzten Jahr erlebt hat. Denn wir haben uns ja im Juli das letzte Mal gesprochen. Das hören wir jetzt, denn Lenny war so nett und hat gestern sich etwas Zeit für mich genommen. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Interview, welches gleich nach dem Trainer beginnt, den ich jetzt vergessen habe einzuspielen. Und bei mir zu Gast ist der Mann, der ihr für einige Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Tagen. Lenny Krieg, zurück in Berlin. Hallo Lenny.
Hallo, danke. Danke für das Interview. Danke für deine Zeit.
Ja, ich danke für deine Zeit. Meine Zeit ist relativ wertlos, aber bei dir könnte es ein bisschen knapp werden. Lenny, wir haben das letzte Mal im Juli miteinander gesprochen. Da, hätte ich jetzt gesagt, warst du in Berlin einsam in der Ecke und hast gedacht, mal gucken, was so passiert. Aber im Hintergrund lief da schon einiges, denn du hattest zu dem Zeitpunkt schon Kontakt mit Tyke Leader aufgenommen. Das ist der Head des IPP-Programms für Kicker und Panther und Chef von Leader Kicking in Irland, auch Friend of the Show und eine gute Quelle von mir und ein wirklich sehr sympathischer, sehr sympathischer Mann. Ja, wie lief das? Wie bist du auf den gekommen und ging der Kontakt da von dir aus?
Ja, genau. Das erste Mal hatte ich Tyke, glaube ich, Anfang März geschrieben auf Instagram. Das war zu der Zeit, als letztes Jahr das IPP quasi voll im Gange war. Und da hatte er eine Story zu Charlie Smith gepostet, der bei den New Orleans Saints jetzt ist. Und ich hatte jemand geschrieben, dass ich auch in seinem Alter bin, dass ich mich bereit fühle und für nächstes Jahr die Vision habe, genau den gleichen Weg zu gehen. Lustigerweise habe ich da die Antwort erst vor 5 Wochen bekommen. Als wir quasi schon zusammen gearbeitet haben für Wochen, hat er irgendwann gesehen, dass ich ihm mal geschrieben hatte. Das war eine sehr lustige Story im Nachhinein. Und das erste Mal kennengelernt hatte ich ihn dann in Innsbruck, als ich mit Stuttgart gegen die Tirol Raiders gespielt habe, gegen seinen Bruder, Daryl Leader. Aber da haben wir auch noch nicht so wirklich über das IPP geredet. Ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen, so kurz vorm Spiel. Wollte ihm einfach mit meiner Leistung zeigen, dass er vielleicht im Hinterkopf behält, dass es da einen gibt. Aber genau, das ist so eigentlich der Hintergrund, das war der Zeitpunkt oder der Stand zu dem Zeitpunkt damals.
Wie war dann der nächste Schritt? Also wann bist du quasi offiziell ins IPP eingetreten?
Offiziell ist das Ganze erst kurz vor Weihnachten passiert, 2024. Wir hatten Mitte Dezember ein Tryout in Dublin, das von Tyke geleitet wurde. Da hatte er mich Ende November zu angeschrieben und wir mussten halt ein Datum finden, was einer großen Gruppe an internationalen Jungs passt. Und genau, ich glaube am 15.12. hatten wir dann dieses Tryout und am 23.12., einen Tag vor Heiligabend, hat Tyke mir die schönen Nachrichten übermittelt, dass ich in das IPP komme und Teil der Class bin.
Ja, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Wann ging das da offiziell los? Also wann habt ihr da angefangen, im IPP selbst zu trainieren?
Das ging dann relativ schnell schon Anfang Januar los. Wir hatten eigentlich uns ab der ersten oder zweiten Januarwoche wöchentlich in Dublin getroffen. Alle 5 Specialists. Wir wurden halt nach Dublin eingeflogen, haben dann dafür 2 Tage trainiert und sind dann wieder zurückgeflogen. Und dann richtig nach Florida ging es, glaube ich, um den 10. Februar. Also Anfang Februar ging es da los.
Und war vielleicht eine kleine Verbesserung gegenüber Dubliner Wetter, dann nach Florida zu gehen.
Absolut, absolut. Verglichen zum deutschen, aber auch zum Dubliner Wetter war dann die Umstellung nach Florida auf jeden Fall bedeutend angenehmer zum Trainieren, zum draußen Trainieren und ja, auch einfach so. Das Leben dort war auf jeden Fall ein Traum bei der IMG Academy, wo es an nichts zu wünschen übrig ließ.
Ja, wie war da die erste Erfahrung, so nachdem man kommt jetzt aus, ich sage mal, aus deutschen Amateurverhältnissen dahin und ja, das ist ja auch immer noch eine Vorbereitungsakademie, das haben wir ja auch nicht vergessen, das ist noch nicht mal Division One College Football, noch gar nicht in NFL, aber wie groß war da der Schock, als man das erstmal das also so gesehen hat?
Also es ist verrückt, darüber nachzudenken, dass da halt teilweise 13-, 14-Jährige sind, die solche Trainingsbedingungen haben. Auch einfach zu sehen, was da so die Highschooler für Autos fahren. Das sind Autos, die man hier vielleicht in Berlin am Kurfürstendamm sieht, aber nicht gerade oft. Und ja, die ganzen Facilities, die Möglichkeiten für Recovery, der ganze Medical Stuff, die Anlagen dort, die Plätze, alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend, aber natürlich auch mega gut zum Trainieren und zum Vorbereiten auf den Combine und auf den Pro Day.
Ihr wart insgesamt 5 Spezialisten, 2 irische Kicker, dann Jonathan Luria aus Italien und Bastian Ropelt noch von der Frankfurt Galaxy als Panther noch dazu. Ist da die Vorbereitung hauptsächlich erstmal auf die Showcase gewesen für Indianapolis oder habt ihr da dann, gab es vorher schon so, sag mal, kleine Aussortierungsversuche?
Nee, ich würde sagen, die Vorbereitung war relativ schnell auf Indy gerichtet. Wir wussten noch nicht so ganz, was uns in Indy erwartet, aber im Endeffekt, ja, die Kicker müssen halt Kickoffs und Field Goals kicken. Das kann man eigentlich relativ gut trainieren. Und ja, das heißt, die Wochen in Dublin, aber auch in Florida ging es dann einfach nur darum, bereit zu sein, gar nicht mehr so groß was wirklich umzuändern, sondern einfach so wie man halt ist, mit der Form, mit der man aktuell kickt, das Optimale rauszuholen.
Ja, es ging dann nach Indianapolis. Diesmal der Special Showcase gut gewählt, dass er nämlich vor der eigentlichen Combine war. Im letzten Jahr war es ja so, das war so hinten rangehängt und sag mal, da war das Interesse vielleicht nicht ganz so gut. Diesmal hat man es clever gemacht. Man hat das quasi als erstes gemacht und dank an Conor Mangan konnte man das Ganze auch live verfolgen. Ich war mit Daniel live dabei. Konntet ihr da zusehen? Wie war da die erste Erfahrung, einmal ins Stadion überhaupt reinzugehen? So, okay, das ist hier doch ein bisschen anders, das Ganze?
Ja, riesige, riesige Eindrücke, die man da eingefangen hat. Wir hatten das Glück, einen Tag vor dem Workout quasi schon ins Stadion gehen zu dürfen, uns einfach mal so einen Eindruck zu verschaffen, wie alles aussieht, wie der Platz aussieht, wie riesig das Stadion ist und so das Drumherum, wie viele Kameras da schon ausgerichtet sind und überall laufen halt Scouts, Trainer, Manager, Medienleute von NFL-Teams rum. Ja, es war sehr, sehr beeindruckend. Aber natürlich wusste ich, dass ich mich halt auf mein Workout am nächsten Tag konzentrieren musste. Und dadurch, dass wir einen relativ gut getakteten Schedule hatten für diese 3 Tage in Indy, hatte man noch gar nicht so die Zeit, wirklich nachzudenken, wie krass das eigentlich alles ist und in was für eine Dimension man sich aktuell bewegt.
Die Interviews mit den Teams, waren die vorher oder nach dem Kicken?
Die waren vor dem Kicken. 2-3 Stunden bevor wir gekickt haben, hatten wir diese Interviewrunde mit all den Teams.
Und was wird man da so gefragt? Also vielleicht erstmal, wer bist du, wo kommst du her oder wie geht das da so vor sich?
Genau, also die meisten Leute hatten da so eine kleine, sag ich mal, so eine kleine Infokarte über dich, also die wussten, wie du heißt, wie groß du bist, wie schwer du bist, wo du herkommst. Aber genau, so den größten Anteil der Fragen hat eigentlich so die Frage übernommen, was ist dein Sportshintergrund? Was hast du vor Football gemacht? Wie gut wirst du heute abschneiden? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Und warum solltest du bei einem NFL-Team spielen und nicht der Typ neben dir oder der neben ihm?
Ja, das wäre schon eine Frage, da würde ich schon dran scheitern. Ich mag den ja nicht mal. Ich bin zu nett für sowas. Dann ging es los. Das Kick. Wann war das erste Mal der Moment, wo du gedacht hast, da muss ich immer dran denken, da waren die Top-College-Kicker waren auch da. Da waren Spieler dabei, wo wir durchaus dran denken können, die werden im Draft ausgewählt werden. Ja, also denke so an Fitzgerald, an Saltz, an Borealis. Das sind die Top-Namen, die wir in diesem Jahr haben. Wo hast du erstmal gedacht, ja, das kann was werden hier. Das, was der kann, kann ich auch.
Ich muss sagen, das fing eigentlich schon so beim Warm-up an, Als wir angekommen sind, hatten wir dann, glaube ich, so 1 Stunde 30 Minuten Zeit, um uns aufzuwärmen. Und ich persönlich wärme mich nicht so viel mit so purem Kicken auf, sondern halt sehr viel einfach mit Stretching, mit ja, dynamischen Sachen, mit Plyometrics. Das heißt, während ich mich noch warm gemacht habe, konnte ich eigentlich schon sehen, wie sich die anderen warm gekickt haben, konnte so sehen, wie die Bälle fliegen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, Person X hat zwar 4 Jahre jetzt in der SEC gespielt, aber im Endeffekt kickt er jetzt nicht groß anders als ich. Und dann auch bei den Kickoffs, als es dann losging mit dem Charting, habe ich auch gemerkt, okay, das sind auch alles nur Menschen, die haben zwar einen anderen Hintergrund mit Football und sind damit schon länger verwurzelt, aber ich habe keinen Grund, mich hier zu verstecken. Eigentlich im Gegenteil.
Ja, du sagst schon gerade, es ging los mit Kickoff, da war es mit Charting so ein bisschen schwierig, weil das haben wir da nicht, so von der Seitenlinie nicht so gut sehen können. Aber dann ging es los mit den
Ja.
eigentlichen Field Goals. Ihr musstet je 7 Mal von jeder Hash-Seite kicken. Distanzen waren, wenn ich mich recht entsinne, von 30 bis 55 Yards, jeweils im 5er-Schritten nach hinten gerechnet. Ihr seid aufgeteilt worden in 2 Teams. Du warst bei Coach Brown, wenn ich mich recht entsinne, und das andere
Genau.
war von Coach Fessel,
Ja.
was ganz cool gemacht war. Denn so gab es ein bisschen Bonding zwischen denen, aber auch so ein bisschen Beef mit dem anderen, denn ich glaube, da wurden
Ja.
doch ein paar ganz böse Worte ab und zu mal gewechselt, oder?
Ich muss auch sagen, dass so das Setting dadurch, dass wir so in 2 Teams aufgeteilt wurden, diese ganze Atmosphäre und so diese Ernsthaftigkeit so ein bisschen rausgenommen wurde. Dadurch, dass man sich halt gefreut hat, wenn der Teamkollege, sage ich mal, einen Kick gemacht hat, sich gefreut hat, wenn der aus einem anderen Team vielleicht einen wichtigen mal nicht gemacht hat. Und dann noch so mit den ganzen Coaches, die so miteinander ein bisschen getrashtalkt haben, die Coaches, die die Spieler getrashtalkt haben, dass alles so ein bisschen familiärer war und nicht so angespannt, wie als wenn, glaube ich, jeder für sich komplett alleine wäre. Und genau wie du gesagt hattest, wir hatten 7 Kicks pro Hash, 14 Kicks insgesamt. Und es hat riesigen Spaß gemacht. Es wurde so, man hat gemerkt, so von Kick zu Kick wurde es auch so ein bisschen ernster, weil dann halt die Punkte, mehr auf die Punkte geachtet wurde, die dann, glaube ich, auch jeweils bei den 55-Yard-Kicks 2 Punkte pro Kick einsammeln konnten, bei den anderen Kicks aber nur 1 Punkt. Und ja, so je später es wurde, desto mehr wurde halt so bei jedem die Competitiveness rausgeholt. Und es hat aber, ja, es war sehr, sehr lustig, es hat großen Spaß gemacht. Jetzt so im Nachhinein darüber nachzudenken, ist eigentlich noch viel lustiger, wenn man so in dem Moment halt sehr konzentriert war und das so gar nicht richtig begreifen konnte. Aber genau, großer Spaß auf jeden Fall. Tolle
Ja,
Erfahrung.
und natürlich mit einem perfekten Resultat für dich. Du warst der einzige Kicker in diesem Showcase, welcher perfekt gegangen ist. 14 von 14.
Ja.
Wie sehr waren alle überrascht? Oder, also sagen wir mal so, waren einige Amerikaner vielleicht doch ein bisschen angepisst?
Ich glaube, die Überraschung war schon relativ groß. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die anderen drei internationalen Kicker auch sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Die hatten Mark McNamee, der 13 von 14 gekickt hat, und dann Jonathan und Ross, die 12 von 14 gekickt haben. Also alle, sage ich mal, im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte. Und ja, so von der Resonanz, die ich danach von Trainern oder von Scouts erhalten habe, war es schon relativ gut rauszuhören, dass so eine gewisse Erwartung an die Internationalen war, dass sie halt gut sind, aber halt natürlich jetzt nicht, sage ich mal, ja, so ein bisschen die Show stehlen. Und was so die anderen Jungs, die anderen Kicker angehen, würde ich sagen, vielleicht haben sie sich manche nicht so ansehen lassen, aber ich glaube, sie waren eigentlich alle relativ happy. Ich glaube, die persönlich vielleicht nicht so den besten Tag hatten, waren damit ein bisschen mehr befasst als mit der Leistung jetzt von mir oder von anderen Jungs.
Es ist ja auch eine Individualposition, sprich, da musst du erstmal mit dir selber klarkommen und guckst dann vielleicht nicht
Genau.
drauf, was der eine Deutsche da gerade so anstellt. Deine Leistung war aber so gut, dass nicht lange danach du einen Agenten bekommen hast. Mike Del Don, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Richtig,
Wie
ja.
kommt so ein Kontakt zustande? Spricht er dich so auf einer dunklen Gasse so einmal an? Hallo, ich bin Agent bei UA Sports. Brauchst du noch jemanden? Oder wie passiert sowas?
Das ist über, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, über Trackman, über Simon Mathiesen zustande gekommen.
Kenne ich leider nicht.
Okay. Trackman ist quasi so eine, um mal kurz die Zuschauer oder die Zuhörer abzuholen, Trackman ist quasi so eine kurze, kurz gesagt, so eine Software, die dir hilft, Bälle zu tracken, die du kickst. Das heißt, es verrät dir alle Daten darüber, wie oft sich der Ball rotiert, wie accurate der Kick war, wie schnell der Kick war. Halt alle Daten, die das bloße Auge nicht so erkennt. Und der Gründer davon ist mit sehr, sehr vielen NFL-Teams, aber halt auch mit vielen ja, Kickern und Agents gut verwurzelt, weil auch viele Teams dieses Tool nutzen. Und der hatte mir dann nach dem Comment geschrieben, dass sein alter Agent, weil er halt auch ein Kicker war, der kurz bei den Cowboys war und halt auch so in diesen NFL-Kreisen war, dass sein alter Agent mein Tape gesehen hat über Trackman und halt sehr, sehr beeindruckt war und sich gerne mit mir in Kontakt setzen würde. Und dann so über die nächsten 7 bis 10 Tage habe ich halt von einigen Agenten auf Instagram eine Nachricht bekommen. Andere sind über das IPP, über meinen Trainer gekommen und halt so, wollten so an mich kommen. Und ja, es war sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Calls, die ich da tätigen musste. Aber im Endeffekt dadurch, dass Mike von Simon, also von Trackman kommt, aber auch dann in den Gesprächen einfach am kompetentesten und auch am nächsten so zu der Kicker-Bubble war, weil er selber auch nur Kicker repräsentiert, war es für mich dann relativ einfach, mich für ihn zu entscheiden. Aber in der Regel kommen Agenten mittlerweile, glaube ich, über Social Media auf einen zu.
Ja, das ist sicherlich das möchte ich mir gar nicht, für College-Spieler, die so im zweiten, dritten Jahr sind, das muss, wenn du da Star bist oder so, das muss, muss ja Wahnsinn sein. Also das ist unglaublich. Es kam dann noch der Pro Day. Bei der Universität, das muss ich immer überlegen, ist das Central Florida oder South Florida? Eine von den beiden Universitäten? Irgendwo ist das da,
South,
richtig?
South Florida.
Leider war Connor da anscheinend nicht dabei, weil wir haben kein Bildmaterial davon. Aber da lief es anscheinend wieder gut. Erzähl.
Genau, Connor konnte leider nicht streamen. Also er war gar nicht vor Ort, was auch erst relativ kurzfristig entschieden wurde. Aber es lief sehr gut, genau. Eigentlich war angedacht, dass wir nur Indoor kicken. Also die haben so eine Indoor-Facility, wo wir dann halt quasi wie beim Combine den ganzen Tag starten sollten. Und da waren 8 Kicks vorgesehen. Ich glaube, von der 30-Yard-Linie, dann ein Extrapunkt und dann in 5er-Schritten immer zurück bis 60 Yards diesmal. Und es lief ganz gut. Kickers bei mir liefen sehr, sehr gut. Field Goals liefen gut, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe 6 von 8 Field Goals drinnen gemacht. Das ganze Setting war halt ein bisschen anders als beim Combine. Das waren halt nur 4 Kicker, keine 12 Kicker. Das heißt, das Tempo war viel, viel größer. Wir hatten auch sehr Zeitdruck mit dem Schedule. Und ich war aber trotzdem relativ zufrieden mit meiner Leistung. Das waren eigentlich gute Kicks. Und dann hatten die Special Teams Koordinatoren vorgeschlagen, dass wir noch einfach rausgehen können und quasi draußen, weil der ganze Pool da drin stattgefunden hat, einfach draußen auf den Trainingsplätzen von USF weiterkicken können und nochmal ein zweites Set quasi starten können. Das heißt, draußen haben wir dann nochmal 7 Kicks gekickt. Ich glaube, so zwischen 41 und 59 Yards war das. Und da bin ich dann halt, hatte ich 7 von 7 Kicks, alle 7 reingemacht. War sehr, sehr glücklich damit. Wir haben auch nochmal ein paar Kickoffs gemacht, die liefen auch sehr gut. Und ja, dann war so für uns der Pro Day vorbei. Also insgesamt waren es 15 Kicks. Ich habe 13 reingemacht. Kann man, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Und genau, und dann fing es an, dass Teams mit dir, mit deinem Trainer, mit deinem Agenten, sage ich mal, konkret kommunizieren durften und dann über mögliche Termine, um dich einzufliegen oder was auch immer, halt konkret werden durften mit den Gesprächen.
Wie viele Teams waren das? Also wir wissen mittlerweile, Atlanta hat das Rennen gemacht, aber bei wie vielen wärst du sonst noch vorstellig gewesen?
Das lässt sich jetzt relativ schwer beantworten. Es waren so 5 bis 6 Teams, die mit mir Gespräche geführt haben oder mit meinem Agenten. Man kann jetzt nicht richtig sagen, dass sie vielleicht alle dann endgültig mir einen Vertrag angeboten hätten, weil dadurch, dass ich halt direkt einen Tag später nach Atlanta geflogen bin und da auch dann unterschrieben habe, haben dann viele Teams gar nicht erst mehr einen Termin für einen Visit richtig eingestellt, sondern das noch ein bisschen in der Luft gelassen für die nächste Woche. Aber es waren auf jeden Fall eine Handvoll Teams, mit denen ich gute Gespräche geführt habe nach dem Pro Day.
Die Entscheidung für Atlanta, also wie sehr spielt da das Umfeld eine Rolle? Also man hat in Atlanta halt eine Situation, wo, sagen wir mal, die Chance für einen Kicker jetzt nicht so schlecht ist. Sagen wir das mal nett ausgedrückt. Ne? Wir hatten Young Weku, der keine sehr gute Saison letzte Saison hatte, der verletzt war dann auch. dessen Ersatzmann dann auch nicht besonders gut war und der dann auch noch, muss man, ne, ist ein Business, der relativ viel Geld dafür kostet, dass er ein Kicker ist, ja, einer der Bestbezahlten der Liga. Spielt sowas damit rein oder was bei euch einfach so, ey, wir haben ja die Chance, einen NFL-Vertrag zu bekommen, den nehmen wir. Oder hat man gesagt, also hier ist die Situation so perfekt, da müssen wir nicht lange überlegen.
Ja, es ist Ersteres, würde ich sagen. Dadurch, dass ich so das Glück hatte, von mehreren Teams Interesse gezeigt bekommen zu haben, hat man sich natürlich dann schon überlegt, okay, wo wollen wir zuerst hin? Wo waren die Gespräche mit den Coaches am besten? Welches Team zeigt dann wirklich die größte Bemühung, dich auch so schnell wie es geht zu ihnen in die Facilities zu bringen? Und genau, die zwei Special Teams Coaches von den Falcons, Coach Marquise Williams und Coach King, waren beide vor Ort beim Pro Day, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, weil das nicht von jedem Team der Fall war, was Interesse ausgedrückt hat, dass der Special Teams Coordinator da war. Und der Plan und die Vision, die sie mir vorgestellt haben für jetzt für diese Offseason, für diese Preseason in die Saison 2025, aber auch langfristig war, es war eine große Mischung aus allem. Natürlich hatte mein Agent eine Meinung, mein Coach Teig hatte eine Meinung, aber wir waren relativ schnell alle auf dem gleichen Nenner, dass das Gesamtpaket bei den Falcons so gut ist und auch die Falcons selbst als Organisation in der NFL ein sehr, sehr gutes Ansehen haben. Es gibt ja da immer so diese NFLPA-Votings und da schneiden die Falcons seit Jahren sehr, sehr gut ab. Ich hatte mit dem GM, mit dem Headcoach gefacetimed. Die beiden haben einfach auch einen sehr, sehr interessierten Eindruck gemacht, waren informiert über mich und das alles hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann eigentlich so ab dem Moment, als der Pro Day vorbei war, nicht daran gezweifelt habe, dass Atlanta mein passendes Zuhause ist.
Ja, Wetter soll auch sehr angenehm sein in Georgia. Zur Not spielen die auch noch in einem Dom. Also das stimmt. Für einen Kicker, glaube ich, gibt es da deutlich, deutlich schlimmere Plätze, wo man landen kann. In Atlanta hat man dir da schon gesagt, was sie so von dir erwarten, so rein Kicking-wise, also ein bisschen so auf die Technik gehen. Also haben sie vielleicht gesagt, okay, das muss noch ein bisschen anders werden, da, keine Ahnung, der Schritt ist uns zu lang, zu kurz, da muss die Bewegung ein bisschen schneller sein. Gibt es da schon, sagen wir, erste Trainingsvorgaben, an denen du arbeiten sollst?
Jein. Wenn man jetzt meine Leistung beim Combine und beim Pro Day ansieht, dann würde ich sagen, dass meine größte Verbesserung die Uptime war, also die Sekunden von Snap bis zum Kick, diese Zeit. Die waren in die relativ hoch, die war aber auch bei allen Kickern relativ hoch, weil wir halt eine komplett durchmischte Operation hatte. Der Long Snapper und Holder waren Leute, mit denen ich davor noch nie ein Training hatte, was dann beim Pro Day schon ein bisschen anders war, weil wir sehr viel mit USF, mit deren Long Snapper und Holder trainiert haben. Das heißt, bei USF war es dann schon, sage ich mal, Game Speed bei mir, so 1,3, 1,25 Sekunden. Und genau, das war so ein Punkt, der halt nach dem Combine, sage ich mal, so ein bisschen thematisiert wurde von Teams, mit denen ich geredet hatte, dass sie halt beim Pro Day oder dann langfristig, wenn ich dann bei diesem Team wäre, natürlich eine realistische Uptime brauchen. Aber abgesehen davon hatten die Falcons mir so ein, zwei kleine technische Sachen gesagt, wo sie denken, dass man da vielleicht mal drauf schauen kann, ob man die ändern kann. Aber das war auch ein Punkt, der mir bei den Falcons gut gefallen hat, ist, dass sie halt gesagt haben, wir wollen dich nicht, ja, sag ich mal, zu einem amerikanischen Kicker machen und dir komplett das Kicken neu beibringen und dass du genauso kickst wie der Vormann oder wie jeder, sondern gesagt haben, so wie du kickst und so wie dein Swing ist, das wollen wir gar nicht ändern, das klappt ja offensichtlich und einfach nur gucken, dass wir da halt einfach noch dran fallen können, noch konstanter werden, alles noch, ja, einfach noch mehr auf Abruf hinbekommen, was natürlich absolut, absolut richtig ist.
Gibt es da einen Zeitplan? Also wann musst du wieder in Atlanta auf der Matte stehen für die OTAs? Also direkt nach dem Draft ist ja normalerweise so ein Rookie-Camp. Da gehst du hin?
Da gehe ich hin, aber da bin ich auch schon da. Die OTAs beginnen am 22. April. Da ist mein erstes Training. Und genau, dann geht das erstmal bis Mitte Juni quasi mit den OTAs so weiter. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gegen den 17., 18. nach Atlanta fliegen. Bisschen akklimatisieren, das Jetlag rausbekommen, dass ich dann am 22. bereit bin für meine erste Einheit.
Ja, was hat sich jetzt für dich erstmal geändert? Also ich muss sehen, du gehst nach Florida, das alleine schon mal toll, hast eine super Erfahrung in Indianapolis, aber du bist jetzt bei einem NFL-Team unter Vertrag. Ja, du hast vor 5 Jahren, 6 Jahren angefangen, YouTube-Videos über Kicker anzugucken. Ja, 7 Jahre.
Ja.
Das, ne? Wie ist da im Moment der Gemütszustand? Kannst du überhaupt fassen, was da alles passiert ist?
Ja und nein. Ich muss sagen, dass es jetzt so mit der Zeit alles so ein bisschen anfängt, sage ich mal, abzusacken und ich so ein bisschen realisiere, was das so für ein Schritt ist und was das für ein Glück ist, was ich, also kein Glück, aber was das halt für ein Segen ist, der mir widerfahren ist. Ich denke, dass ich erst so richtig verstehe, was das für ein Ausmaß hat, wenn ich dann in Atlanta bin oder so vielleicht Berlin verlasse mit dem Hintergedanken, okay, ich ziehe jetzt wirklich weg. Ich ziehe in meine neue Heimat. Und ja, so die ersten Tage, Donnerstagabend nach der Signatur, Freitag dann wieder in Florida zu sein, dann so mit den IPP-Jungs zu sein und der Erste aus diesem Jahr zu sein, der einen Vertrag unterschrieben hat, war alles sehr, sehr cool, aber es hat sich alles noch irgendwie so sehr ungreifbar angefühlt, sehr surreal angefühlt. Auf Social Media, die ganzen Nachrichten, die man bekommt von Atlanta-Fans, von alten Freunden, von Freunden jetzt, von Teamkollegen, alles sehr überwältigend. Ich bin immer noch nicht ganz hinterhergekommen, weil ich das Ganze ein bisschen langsamer angehen will. Aber ja, man merkt natürlich schon im Umfeld, die Familie, meine Freundin, dass das ein Riesenschritt ist, eine Riesenveränderung sein wird. Aber eine, von der ich halt geträumt habe.
Ja, Atlanta Falcons-Fans sind sehr mitteilungsbedürftig, das habe ich schon gemerkt. Die freuen sich aber auch unglaublich auf dich und Konkurrenz, wie ich auch selber gemerkt habe. Ich muss sagen, ich habe nämlich selber etliche Nachrichten von Falcons-Fans bekommen. Warum schreiben die mich an? Weil die wollten ein bisschen was über ELF-Football und sowas zum Beispiel wissen. Also du siehst, dass, ich glaube, man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen, was für ein, wie groß das in den USA ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo da hingehst und du wirst ein Atlanta Falcons-Jersey tragen, ja, das ist so eine life-changing-Moment, ja. Und
absolut.
Ja, unfassbar. Ich freue mich so unglaublich für dich. Deswegen, mir fehlen schon wieder die Worte. Das ist nicht gut in einem Podcast.
Danke, danke. Aber so, ja, so geht's mir. So geht's mir auch.
Ja. Haben die Falcons was durchblicken lassen? Sie sind ja einer der potenziellen Gegner der Indianapolis Colts in Deutschland, in Berlin, rein zufällig, deine Heimatstadt. Haben die da schon irgendwas, also haben sie es ausgeschlossen, dass sie da hinkommen? Sagen wir es so.
ausgeschlossen haben sie es, denke ich mal, nicht. Also mir wurde nicht gesagt, dass es ausgeschlossen ist, aber es gibt da noch keine festeren Infos. Ich glaube, das hängt alles noch so ein bisschen in der Luft. Das habe ich auch im Vorfeld schon so ein bisschen gehört, dass das eine Option ist, aber ich habe es auch genauso von den Broncos gehört, dass sie potenziell in Berlin spielen oder von anderen Teams. Deswegen, das ist natürlich auch sehr spannend, aber für mich persönlich war das jetzt kein Gewicht in meiner Entscheidungstreffung gehabt.
Ja, aber wäre natürlich die Story ohnehin, ja, wenn du da dann auch noch auflaufen könntest, in Berlin, im Olympiastadion, das wäre natürlich Cinderella-Story, mehr geht dann tatsächlich nicht mehr. Ne? Da nur Game-Winner im Super Bowl, das wäre dann das Nächste.
Das stimmt, ja.
Danny, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du hast etliche andere Pressetermine noch vor dir. Ich wünsche dir ganz viel Glück, ganz viel Spaß vor allem dabei, denn Glück, damit hat es meistens relativ wenig zu tun. Und ich hoffe natürlich, dass wir den nächsten Bericht aus Atlanta, aus dem Trainingscamp oder so bekommen, wenn du bei 45 Grad unter der Klimaanlage sitzt.
Das klingt gut, ja, da würde ich mich drüber freuen. Danke, danke für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, Lenny, und viel Spaß in Atlanta.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank nochmal an Lenny für seine Zeit und ich drücke natürlich alle Daumen, dass das klappt und vielleicht ja sogar er in Berlin dann mit dabei sein wird, wenn eventuell die Falcons gegen die Indianapolis Colts antreten würden. Das wäre natürlich eine Riesensache. Ja, das war sie auch schon, die 253. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich schwitze ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Also heute Morgen waren es noch 0 Grad, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und jetzt ist es auch gar nicht super warm draußen, 12 Grad sehe ich gerade. Aber hier knallt die Sonne komplett drauf. Und hier am 1.4., kein April-Scherz, hat die schon ganz schön Kraft. Und es wird hier warm. Und im Hintergrund läuft auch schon mein kleiner Ventilator wieder, den ich allerdings taktisch unklug positioniert habe und der die ganze Zeit an mir vorbei Luft pustet. Das, ja, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.